Hochbegabung ist immer das Potenzial zu besonderer Leistung. Es ist noch nicht die Leistung selbst. Jedes Kind hat ein Recht auf eine seinen Anlagen, seinen Begabungen entsprechende Bildung.
Kark-Perspektiven. Bildung, Begabung, Potenziale. Der Podcast der Kark-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Kark-Perspektiven. Bildung, Begabung, Potenziale, dem Podcast der Kark-Stiftung. Hier sprechen wir einmal im Monat über Hochbegabung und über die Frage, wie Bildung so gestaltet werden kann, dass das Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen eingelöst wird. Mein Name ist Mirko und ich bin Teil des Podcast-Teams der Kark-Stiftung und heute Ihr Gastgeber hier bei Kark-Perspektiven. Zum Einstieg und Kennenlernen beschäftigen wir uns in unserer ersten Folge mit den Begriffen Hochbegabung und Begabtenförderung und mit der Frage, welche Rolle das Recht auf Bildung dabei spielt. Und dafür habe ich einen ausgewiesenen Experten an meiner Seite, Dr. Ingmar Ahl, Vorstand der Kark-Stiftung. Herzlich willkommen, Ingmar, und danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Vielen Dank, Mirko.
Du bist Bildungshistoriker und seit 19 Jahren Vorstand der Kark-Stiftung. Was hat dich persönlich dazu gebracht, dich mit Begabungsförderung zu beschäftigen?
Der Ausgangspunkt meiner Biografie im Thema ist eigentlich, dass die Frage, was der Mensch ist, was er kann, was er braucht, um ein Leben in Gesellschaft zu führen, mich mein ganzes Leben bewegt. Was ist Begabung und wie fördert man Begabung, hat mein Studium der Geisteswissenschaften, dann auch des Lehramtes an Gymnasien bestimmt. Ich bin selbst Produkt der akademischen Begabtenförderung, habe in meiner Vita vielfältig von Stipendien profitiert. Und ich habe meine ersten beruflichen Schritte bei jemandem gemacht, den diese Frage, was ist Begabung, wie kann man Begabungsreserven finden, Begabungen fördern, umgetrieben hat. Das war Ralf Dahrendorf, der damals Mitglied des britischen Oberhauses war, für den ich als Referent gearbeitet habe. Und der für mich einer der ganz wichtigen Bildungsreformer der jungen Bundesrepublik in den 60er und 70er Jahren war. Und Ralf Dahrendorf hat die Frage gestellt, was ist Begabung? Wo sind Begabungsreserven? Beziehungsweise wo gibt es eigentlich junge Menschen, bei denen man Begabung gar nicht vermutet. Für ihn war das damals das katholische Mädchen vom Land. Heute ist das für uns etwas anderes. Aber ihn hat diese Frage umgetrieben, wie ein Bildungssystem gerechter werden kann, wie wir Begabungen angemessen fördern können, damit sie selbst ein gelingendes Leben führen und vielleicht auch einen Beitrag zum Fortkommen unserer Gesellschaften leisten. Das war die erste berufliche Station. Die zweite berufliche Station war die Zeitstiftung in Hamburg. Dort habe ich mich mit Fragen der akademischen Begabtenförderung nochmal auseinandergesetzt. Und 2007 rief die Kark-Stiftung an mit der Frage, ob ich nicht Lust hätte, mal zu klären, wie man begabte Kinder und Jugendliche eigentlich im Kinder- und Jugendbereich finden und fördern kann.
Wie würdest du die Kark-Stiftung und ihre Arbeit in wenigen Sätzen beschreiben? Jemandem, der von ihr noch nie zuvor gehört hat.
Die Kark-Stiftung ist Alleinerbin der kinderlosen Eheleute Kark. Das waren die Eigentümer des Hertie-Warenhaus-Konzerns und sie haben ihr erhebliches Privatvermögen ihrer Stiftung, der Kark-Stiftung, vermacht. Die Kark-Stiftung kümmert sich satzungsgemäß um das hochbegabte Kind, also um Kinder und Jugendliche mit einem hohen kognitiven Potenzial, sportlich gesagt, die schnell und schlau im Kopf sind und die wie alle Kinder und Jugendlichen ein Recht auf die Entfaltung ihrer Begabung und einen gelingenden Bildungsgang haben. Die Kark-Stiftung darf qua Satzung alles, was dem hochbegabten Kind nützt. Wir finden, dass wir uns vor allen Dingen um die verbesserte Findung und Förderung des hochbegabten Kindes im Bildungssystem, also in Kita, Schule und Beratung, kümmern müssen. Das heißt konkret, wir versuchen, das Thema im öffentlichen bildungspolitischen Diskurs zu setzen, informieren über das hochbegabte Kind und seine Bildungsbedürfnisse, Bildungspraxis, Wissenschaft, Politik und Medien. Wir vernetzen die Akteure und Akteurinnen des Bildungssystems im Thema Begabtenförderung und wir qualifizieren Angebote und Strukturen in früher und schulischer Bildung sowie in Beratung im Umgang mit dem hochbegabten Kind.
Und wenn wir uns die letzten Jahre vor Augen führen, welche Entwicklung oder Projekte haben aus deiner Sicht besonders viel bewirkt?
Ich glaube, es ist letzten Endes kein Einzelprojekt, sondern die Summe kluger strategischer und taktischer Entscheidungen. Und die wichtigste Taktik war, dass wir uns konsequent um die Kartierung, also Erfassung des Themas Hochbegabung und die Übersetzung dieses Grundlagen, aber eben auch Handlungswissens ins Bildungssystem bemüht haben. Das heißt, wir sind eigentlich Content-Capacity-Träger des Themas Hochbegabung. Das ist erstmal die Grundlage dafür, dass man kluge, wirksame, erfolgreiche Projekte überhaupt unternehmen kann. Also man braucht einfach ganz viele Voraussetzungen, um erfolgreich im Bildungssystem arbeiten zu können. Und das ist erstmal ganz viel nicht besonders anschauliche Arbeit am Wissen. Und über diesen Anspruch sind wir, glaube ich, der zentrale Player im Thema Hochbegabung im Bildungssystem für das Kind von 0 bis 18 geworden und eben auch zur Bildungsstiftung im vollgültigen Sinn, weil wir eben nicht nur Hochbegabung im engeren Sinn, sondern auch Kita, Schule und Beratung, also die Orte können müssen, an denen die Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher gelingt. Nochmal vom Ende her geguckt, was waren vielleicht Projekte, die diesen Anspruch eingelöst, diese Strategie der Stiftung letzten Endes getragen haben. Zum einen ganz wichtig, dass wir qualitätvolle Medien vorlegen können, in denen das wichtige Wissen aufbereitet ist, aufbereitet für Kita, Schule und Beratungsalltag, konkret die KAK-Fachmedien. Dass wir uns zweitens um die Vernetzung und Netzwerkpflege von Peers im Bildungssystem bemühen und drittens, dass wir sehr konkret die Entwicklung und Durchführung von systemischen und systematischen und damit eben nachhaltigen Angeboten und Strukturen zur Diagnostik, Beratung und Förderung für das hochbegabte Kind im Bildungssystem verantworten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man am Ende an der Entwicklung von Handlungspraxis bewährt, wie der Content, über den man verfügt, tatsächlich auch wirksam werden kann und letzten Endes die Bildungssituation von hochbegabten Kindern im Bildungsalltag verändert und positiv gestaltet.
Kannst du kurz erklären, was sind die KAK-Fachmedien?
Das ist ein Oberbegriff für verschiedene klassische analoge und digitale Medien, die Wissen, Content, Empfehlungen für den Umgang mit dem hochbegabten Kind im Bildungsalltag bieten. Das KAK-MEC, ein klassisches Infomagazin, aber zum Beispiel auch das KAK-Fachportal, also die zentrale Content-Repräsentanz zum Thema Hochbegabung im World Wide Web, wo man das gesamte relevante Wissen rund um das Thema Hochbegabung und den Umgang mit hochbegabten Kindern in Kita, Schule und Beratung finden können muss.
Hochbegabung löst bei vielen erstmal Bewunderung aus, oft gefolgt von Verunsicherung. Man denkt an überdurchschnittliche Intelligenz und herausragende Leistungen. Und im nächsten Moment an Kinder und Jugendliche, deren Potenziale nur selten richtig gefördert werden und deshalb oft ungenutzt bleiben. Wir wollen genauer hinschauen, was steckt wirklich dahinter. Welche Missverständnisse oder Klischees begegnen dir in Gesprächen oder in der Öffentlichkeit besonders häufig?
Es gibt total viele Vorbehalte, Klischees, Missverständnisse. Dann kommt ganz oft Hochbegabung, das entfaltet sich doch von selbst. Sonst wären sie doch nicht hochbegabt. Das zweite Klischee, Hochbegabte haben keine Förderung nötig. Förderung haben die nötig, die eben nicht hochbegabt sind. Bei Hochbegabten löst sich das Problem von selbst. Das dritte Klischee, sozial auffällig, ziemlich anstrengend, unverträglich. Ein weiteres Klischee, Hochbegabung, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch alles eine Erfindung. Wir sind doch bestenfalls das Produkt der Überambition oder des Exklusivitätsbedürfnisses ihrer Eltern oder Hochbegabung, das ist doch ein Garant für ein gelingendes, glückliches Leben. Läuft doch alles super. Förderung Hochbegabter, das ist Eliteförderung. Das können wir nicht auch noch können im Bildungssystem. Wir haben so viele Aufgaben. Die Hochbegabten müssen selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Das sind so klassische Klischees, die Vorbehalte, die Menschen, die über das hochbegabte Kind reden wollen, entgegentreten. Oder auch mentale Barrieren, die Menschen entgegentreten, die hochbegabte Kinder fördern wollen.
Müssten wir da nicht im Jahr 2026 schon längst abgeschlossen haben mit der Stereotypisierung und den Klischees von Hochbegabung?
Das ist der Anspruch der KAK-Stiftung, wirksame Beiträge dazu zu leisten, dass sich das Bild des hochbegabten Menschen in der Öffentlichkeit ändert und die Bedürfnisse Hochbegabter bekannt und mindestens im Bildungssystem berücksichtigt und angemessen bearbeitet werden können. Hochbegabte Kinder und Jugendliche sind ganz normale Menschen. Sie sind auf ein Merkmal vielleicht besonders. Ihr Hirn arbeitet ziemlich schnell. Und das macht sie vielleicht spezifisch und besonders. Aber wie gesagt, sie haben die gleichen Lebensbedürfnisse wie alle Kinder und Jugendliche. Sie haben die gleichen Entwicklungsbedürfnisse wie alle Kinder und Jugendlichen und sind uns in besonderer Weise als Mitmensch nah. Das verpflichtet uns zugleich, uns auch um ihre Bildungsbedürfnisse und um ihr Bildungspotenzial zu kümmern.
Und was bedeutet Hochbegabung für dich?
Für mich ist Hochbegabung erstmal ein besonderes kognitives Potenzial, das bei vorhandener Motivation, also etwas, was in der Person liegt, und angemessenen Förderbedingungen, also etwas, was in Gesellschaft liegt, sich in hoher Begabung zeigen kann. Ganz wichtig, es ist ein Potenzial. Und nur wenn diese beiden Möglichkeiten der Eigenmotivation und des Angenommenseins in Gesellschaft an einer Bildungsstation zusammenkommen, dann hat das hochbegabte Kind überhaupt erst die Chance, dass aus diesem Potenzial, aus dieser besonderen kognitiven Leistungsfähigkeit heraus eine Hochbegabung wird, die wir an den Ergebnissen ihrer Arbeit sehen können.
Wann ist man denn überhaupt hochbegabt?
Wir reden über Intelligenz, über etwas, was als Konstrukt der Psychologie seit 100 Jahren erforscht, beforscht wird und was mit testdiagnostischen Verfahren sehr, sehr gut erfassbar und valide feststellbar ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele sozusagen Alltagsindikatoren, um festzustellen, wenn zum Beispiel Kinder und Jugendliche hochbegabt sind oder hochbegabt sein können. Vor allen Dingen lässt sich das feststellen an altersunangemessenen, spezifischen Interessen, dem Wunsch, diesen Interessen besonders tief nachzugehen, einem sehr entwickelten Sprachvermögen, einem hohen Interesse zum Beispiel an Mathematik. Also alle Fähigkeiten, die sozusagen in komplexen Systemen liegen und die mit der Adaptierung von komplexen Systemen zu tun haben. Lesen, Rechnen, Sprechen, Schreiben. Das sind alles Dinge, die die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen fördern. Und wenn ein Vierjähriger schon ziemlich gut Deutsch kann, aber sich selbstständig Englisch beibringen möchte, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass er über ein herausragendes kognitives Potenzial verfügt. Merkfähigkeit, Arbeitsgedächtnis, ganz viele Indikatoren, an denen wir feststellen können, dass es hier eine Entwicklungsschnelle, ein altersunangemessenes kognitives Potenzial gibt.
Viele hochbegabte Kinder und Jugendliche beschreiben, dass sie anders denken, intensiver wahrnehmen oder schneller verstehen und dass dies nicht immer positiv aufgenommen wird. Was sagt das über unseren Umgang mit Vielfalt aus und was brauchen Hochbegabte, damit ihr Denken als Stärke erlebt werden kann?
Es sind Menschen, die mehr können, als sie sollen, mehr wollen, als sie müssen. Und damit sind sie anders als 70% der übrigen Bevölkerung. Hochbegabte Kinder sind eben erheblich intelligenter und das fällt auf, wird bei den anderen 70% vermerkt, eckt vielleicht auch manchmal an. Das Bildungssystem ist etwa auf altersgemäße mittlere Normen hin organisiert, was ein Kind mit 6, 9, 14 Jahren im Durchschnitt können müsste. Kinder, die weniger können, stören den Betrieb und aber auch Kinder, die mehr können wollen, stören den Betrieb. Dabei decken die Kinder, die eigentlich über den mittleren intellektuellen Standard nicht verfügen, eigentlich nur die Unfähigkeit eines Bildungssystems auf oder eben einer Gesellschaft, mit Unterschieden in den Voraussetzungen und Möglichkeiten an sich umzugehen. Alle sind begabt und zu vielem fähig, aber nur wenige sind eben hochbegabt und zu allem fähig. Das tut weh, vor allem denjenigen, die sich durch Menschen, die mehr wissen, mehr können, mit ihrem Kopf herausgefordert und provoziert fühlen. Und das wird manchmal ignoriert, im schlimmsten Fall sogar zurückgewiesen und negiert. Hochbegabung, hohe Intelligenz ist aber eigentlich als kognitives Potenzial eine ziemlich gute Voraussetzung für gute, hohe Bildungsabschlüsse, gute, einkommensstarke oder aber eben nur eine erfüllte berufliche Entfaltung, manchmal auch nur ein gelingendes Leben. Also eigentlich ein ziemlich guter Schatz für eine positive Lebensprognose, der allerdings gehoben werden muss vom hochbegabten Menschen selbst und von der Gesellschaft, die ihn auch eigentlich gut gebrauchen kann.
Hochbegabung führt nicht automatisch zu einem Vorteil in der schulischen Laufbahn oder im beruflichen Werdegang. Warum ist es wichtig, nicht nur über besondere Leistungen zu sprechen, sondern vor allem über eine Förderung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht?
Hochbegabung ist immer das Potenzial zu besonderer Leistung. Es ist noch nicht die Leistung selbst. Das ist erstmal ganz wichtig. Und damit werden wir unmittelbar darauf verwiesen, was wir selbst als hochbegabter Mensch können müssen. Oder was die Umwelt, Familie, Schule, Peers bereitstellen müssen, damit diese Hochbegabung erkannt und angemessen gefördert wird. Das Wesentliche, was Hochbegabte brauchen, ist das Wissen um Hochbegabung. Also man muss erstmal dieses Merkmal, dieses Persönlichkeitsmerkmal Hochbegabung erkennen können. Sonst irritiert es. Und man braucht ein Verständnis für dieses Persönlichkeitsmerkmal, weil es Treiber letzten Endes der Biografie des hochbegabten Menschen ist. Und das Bildungssystem muss dieses Merkmal zulassen. Es muss anerkannt und ausgelebt werden können. Dann ist es ein Bildungssystem, das auch Hochbegabte angemessen fördert. Was sie brauchen, ist Resonanz von ihrer Umwelt und die Erfahrung von Resonanz in dieser Umwelt.
Eine Förderung, die ihren Bedürfnissen entspricht in den unterschiedlichsten Bildungsstationen.
Mehr zu dürfen, schneller sein zu können, tiefer nachbohren zu können. All die Dinge, die wir im Pädagogenjargon mit Enrichment, Anreicherung umschreiben, die muss man zulassen.
Welche Rolle spielen frühe Bildung, Schule und Beratung dabei, Potenziale zu erkennen und zu fördern?
Erstmal ist für alle Menschen dieses Lebenszeitfenster Kindheit und Jugend ganz, ganz wichtig. In diesem Lebenszeitfenster werden Grundlagen für ein gelingendes oder eben für ein herausforderndes, schwierigeres Leben gelegt. Und das gilt für alle Menschen. Insofern kommen Kita und Schule als Bildungsstationen eine wesentliche Bedeutung zu. Und das ist auch im Falle von hochbegabten Kindern und Jugendlichen so, die ja genauso wie alle anderen Kinder das Bedürfnis nach Bildung haben, vielleicht aber auch in der Pflicht stehen, in Schule gehen zu müssen. Es gibt gar keine Alternative, auch für hochbegabte Kinder und Jugendliche, zur Schule. Und deshalb muss diese Schule so geeignet sein, dass sie alle Kinder und Jugendlichen in ihrem Bildungsbedürfnis und in ihren Entwicklungszielen angemessen unterstützt und fördert. Das schließt die Verpflichtung ein, das auch im Falle von hochbegabten Kindern und Jugendlichen zu tun. Kita ist der Raum der frühen Bildung. Ganz entscheidende Voraussetzungen für eine gelingende, auch gerade Bildungsbiografie, werden in diesem Lebensalter gelegt. Kita ist kein Ort, an dem verwahrt, aufbewahrt und betreut, sondern Kita ist ein Bildungsort, an dem Lebensalter gemäß Bildungserfahrungen ermöglicht und Bildungsstationen erreicht werden müssen. Am hochbegabten Kind kann man das besonders anschaulich machen. Da kommt ein Vierjähriger in eine Kindertagesstätte, der bereits lesen kann. Nicht, weil das der Überambition seiner Eltern geschuldet ist, sondern weil er sich das selbst beigebracht hat. Diesem Kind muss sich natürlich die selbstständige Leseerfahrung und die Auswertung auch seiner Leseerlebnisse in der Kindertagesstätte ermöglichen. Der will nicht vorgelesen bekommen. Und der will auf keinen Fall gesagt bekommen, Bücher, das ist jetzt noch nicht dran für dich.
Das kommt später.
Weil du Buchstaben noch nicht kennen kannst.
Ja.
An diesem Beispiel kann man sehr schön anschaulich machen, das ist ein Entwicklungsbedürfnis, ein menschliches Bedürfnis dieses Kindes, seine eigenen intellektuellen Bedürfnisse ausleben zu können und eben selbstständig lesen zu können. Und das muss in Kindertagesstätte vorkommen, in einem inklusiven Setting. Alle Kinder sind unterschiedlich, eingefügt, eingeordnet und ermöglicht werden. Und letzten Endes ist das in Schule vergleichbar, weil es auch in Schule darum geht, zumal in Grundschule, aber auch in der Sekundarschule, diesem individuellen Entwicklungsbedürfnis des einzelnen Kindes, aber eben auch des hochbegabten Kindes gerecht zu werden und passgenau zu den Entwicklungsbedürfnissen, dem Leistungsstand, das das Kind erreicht hat und den Möglichkeiten, die es in sich trägt und anstrebt, individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Individualisierung ist das Zauberwort, das eigentlich sowohl für Kita, vor allen Dingen aber für Schule bedeutsam ist. Es geht nicht um altersgemäße mittlere Normen und das Lernen im Takt, sondern es geht um das einzelne Kind und was es in seiner persönlichen Lebenssituation lernen möchte und was es natürlich für ein gelingendes Leben in seinem spezifischen Fall auch braucht.
Bildungsgerechtigkeit oder auch Chancengleichheit bedeutet, dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, sozialem Status, finanziellen Möglichkeiten, Geschlecht oder anderen Faktoren, die gleichen Chancen auf hochwertige Bildung und persönliche Entwicklung haben. Dabei geht es um faire, individuelle Förderangebote und nicht um schematische Gleichstellung. Was bedeutet Bildungsgerechtigkeit für dich ganz praktisch im Alltag von Kindern und Jugendlichen?
Ich habe beschrieben, wo ich herkomme und dass Bildung einerseits und Bildungsgerechtigkeit für mich untrennbar miteinander verwoben ist. Weil Bildung immer der entscheidende Weg ist, ein gelingendes Leben zu führen und weil gleicher Zugang zu guter Bildung eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass der Einzelne seine Möglichkeiten ausschöpft und letzten Endes auch eine Gesellschaft vorankommt. Also ein ungerechtes Bildungssystem ist per se nicht denkbar. Versuchen wir es nochmal konkret. Bildung ist ein Menschen- und Grundrecht. Jedes Kind, jeder junge Mensch hat ein Recht auf eine seinen Anlagen, seinen Begabungen entsprechende Bildung. Also eine gute, qualitätvolle Förderung in Kita und Schule. Tatsächlich, wenn man auf das deutsche Bildungssystem guckt, sind wir ziemlich weit davon entfernt. Die Gruppe der Abgehängten, ich verwende diesen erklärungsbedürftigen Begriff, wird immer größer. Kinder und Jugendliche, die Mindeststandards nicht erreichen, nach Absolvieren der 4. Klasse oder auch der 9. Klasse. Die Gruppe steht auf 25%. Das ist ein ziemlich gravierender Befund, der eigentlich alle Bildungsstiftungen, Bildungspraxis, Bildungswissenschaft, Bildungspolitik wirklich umtreibt. Demgegenüber wird aber auch die Gruppe, die die sogenannten Optimalstandards erreicht, immer kleiner. Sie ist in den letzten 10 Jahren um 25% geschrumpft. Ganz unten, wieder sehr schematisch gesprochen, und ganz oben scheint offenbar ziemlich viel im Augenblick nicht zu funktionieren. Auch Hochbegabte haben, wie alle Kinder und Jugendlichen, ein Recht auf Bildung. Und dieser Rechtsanspruch muss in Kita und Schule verwirklicht werden können. Und in dieser Situation sind wir, das zeigt die Erfahrung der Karg-Stiftung, lange noch nicht. Die strukturelle Benachteiligung ganzer Gruppen wächst stetig. Mädchen wie Jungen, Migrationshintergrund, schwache, soziale, bildungsferne, prekäre Milieus, eben ganz viele Dimensionen von Ungerechtigkeit verweisen auf die mangelnde Qualität des Bildungssystems oder ein strukturell ungerechtes Bildungssystem. Und das gilt natürlich auch für das hochbegabte Kind. Und in der hochbegabten Förderung selbst sind dann auch noch die von mir beschriebenen marginalisierten Gruppen, Kinder und Jugendliche mit sozialen Barrieren, Migrationshintergrund, aber auch mit einem spezifischen Geschlecht unterrepräsentiert. Das heißt, auch in der begabten Förderung gibt es eigentlich ein Gerechtigkeitsproblem.
Wie hängen Hochbegabung und Bildungsgerechtigkeit aus deiner Sicht zusammen? Und warum ist das Recht auf Bildung ein so wichtiger Rahmen dafür?
Wir sprechen an der Stelle nicht über etwas, was verhandelbar ist, sondern über ein Menschen- und Grundrecht. Ja. So steht es in fast allen deutschen Bildungsgesetzgebungen drin. So hat es auch jüngst das Bundesverfassungsgericht in seinem sogenannten Corona-Urteil zur Schließung der Schulen formuliert. Also etwas, was dieser Gesellschaft, zumal einer demokratischen Gesellschaft, selbstverständlich sein müsste, dass sie ein leistungsfähiges Bildungssystem braucht, das alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen angemessen fördert, aber eben auch das hochbegabte Kind. Es gibt nun ganz viele andere Begründungsstrategien für die Förderung von hoher Begabung. Der ökonomische Effekt, der mit der Förderung Begabter verbunden ist, die Nobelpreisträgerstatistik, der Wettlauf, der Kampf der Systeme, alles Begründungsnarrative, Begründungsformeln, die sozusagen im Zusammenhang mit Hochbegabung und der Begabtenförderung immer wieder zu finden sind, die wir als Karg-Stiftung nicht ablehnen, hin und wieder auch aus opportunen Gründen plausibel finden. Aber das Zentrale ist eigentlich, dass es ein fundamentaler Rechtsanspruch ist.
Die Karg-Stiftung arbeitet eng mit anderen Stiftungen und Partnern zusammen. Warum sind starke Netzwerke so entscheidend, wenn wir Begabungsförderung systematisch verankern wollen?
Aus der Erfahrung des Menschseins heraus würde ich sagen, we should never walk alone. Die Themen, die sich auch der Karg-Stiftung stellen, sind mit den eigenen Kräften nicht alleine zu stemmen. Allianzen, Partnerschaften sind in jeder Lebenslage, auch in der Situation der Karg-Stiftung, eine ziemlich gute Idee, um ein so großes Thema, zum Beispiel wie die Transformation des Bildungssystems oder auch nur die Weiterentwicklung des Bildungssystems im Umgang mit dem hochbegabten Kind, anzugehen. Stiftungen leben eigentlich von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen. Sie arbeiten in Bedingungen im Bildungssystem, die für sie selbst unverfügbar sind. Das Bildungssystem, quasi Hoheitsaufgabe des Staates, wird zunächst mal von der Bildungspolitik verantwortet. Es wird wissenschaftlich orientiert, beraten und beforscht. Und durch Bildungspraxis, Menschen, die diesen Beruf einer Erzieherin, eines Erziehers, einer Lehrkraft oder einer diagnostischen Fachkraft in Schulpsychologie oder Erziehungsberatung gelernt haben. Das heißt, wenn wir als Karg-Stiftung Begabtenförderung ins Bildungssystem bringen müssen, dann ist das quasi ein Lebensgebot für uns als gemeinnützige Stiftung, mit denen zu interagieren, die das Bildungssystem verantworten, die im Bildungssystem Verantwortung tragen. Das tun nämlich nicht wir als Kark-Stiftung selbst. Wir kommen von außen und können Angebote, Beiträge formulieren, die andere dann letzten Endes umsetzen müssen.
Andere meint die Bildungspolitik.
Andere meint zum Beispiel im konkreten Sinn die Bildungspolitik. Deshalb ist die Arbeit einer gemeinnützigen Bildungsstiftung eigentlich ganz viel im besten Sinn von Kontakt, Vernetzungsarbeit, Austausch, Abstimmung, Interaktion geprägt. Wenn wir das Bildungssystem verändern wollen, muss uns auch klar sein, dass es ein Multi-Stakeholder-System ist, in dem man, wenn man erfolgreich sein will, Kohärenz der unterschiedlichen Akteursebenen herstellen und sicherstellen muss. Und das ist eben auch im Falle der Begabtenförderung nicht anders. Wenn ich eine Schule verändern will, muss ich sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen Schule arbeitet, die unterschiedlichen Axiome, die unterschiedlichen Personen und Institutionen, die für Schule Verantwortung tragen, kennen und mit ihnen interagieren. Unser Thema ist ziemlich groß, größer als jedenfalls die Kräfte der Kark-Stiftung alleine ausreichen. Unser Anspruch ist, das deutsche Bildungssystem im Interesse des hochbegabten Kindes zu gestalten, weshalb auch Menschen, die sich einfach nur wie wir für das hochbegabte Kind engagieren wollen, in der Kark-Stiftung immer einen guten Ort für ihr Engagement finden.
Welche Bedingungen brauchen Schulen und Familien, um hochbegabte Kinder nicht nur intellektuell herauszufordern, sondern auch emotional und sozial so zu begleiten, dass ihre Potenziale sichtbar werden können?
Zunächst mal, glaube ich, ist für alle, die im Bildungssystem arbeiten, ganz wichtig, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf Menschen haben. Der hochbegabte Mensch ist nie nur hochbegabt. Er ist Mensch an sich und bearbeitet in der Auseinandersetzung mit seiner Hochbegabung auch alle anderen Bildungsaufgaben. Das ist so wichtig, weil Angebote in der Begabtenförderung zunächst mal hochbegabte Menschen mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontieren, die sie in anspruchsvollen Settings auch lösen können wollen. Aber sie wollen als ganze Menschen wahrgenommen und angenommen werden. Hochbegabung wird oft auf die Performance, also das Ergebnis hin reduziert. Oder gar eine spezifische Domäne. Wir denken dich mal in MINT oder wir konfrontieren dich mal mit alten Sprachen. Die Domäne ist wichtig und dass der Hochbegabte herausfindet, wer er ist und seine Potenziale ausschöpfen kann, aber sie ist nie Selbstzweck. Und die Maßnahmen und Aktivitäten der Hochbegabtenförderung, gerade Wettbewerbe oder Akademien, sind oft darauf abgestellt, zeig mal, was du kannst und dann bewerten wir das. Diese Anerkennung und Bewertung ist nicht unbedeutend, das Ergebnis ist nicht unbedeutend, aber es ist immer nur Mittel zum Zweck. Also die Bedingung ist zunächst mal, auch für Hochbegabte, für die Begabtenförderung, dass sie pädagogisch, klug, induziert und reflektiert handeln. Hochbegabtenförderung ist immer gute, bestmögliche Bildung an sich, maximale individuelle Förderung unter den Bedingungen und Rahmenbedingungen, die Bildungshandeln eben möglich macht.
Was wäre deiner Ansicht nach ein guter erster Schritt, den eine Schulleitung machen könnte, wenn sie sich dem Thema widmen möchte?
Alle Kinder und Jugendlichen sind unterschiedlich und vielfältig. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, mit der ich auf die Welt und damit auch auf Bildung, ein Bildungsangebot gucke. Das heißt, dieser Vielfalt und den damit verbundenen unterschiedlichen Merkmalen muss ich mich unbedingt verpflichten. Und eine dieser Vielfaltsdimensionen ist dann eben auch nur Hochbegabung. Und damit wird klar, dass es mein Erfordernis als Kita oder als Schule ist, mich auf die maximalen Bedürfnisse, die maximale Vielfalt der Bildungsanliegen, Interessen, aber eben auch Voraussetzungen und Möglichkeiten, wo kann es hingehen, einstellen muss. Und das ist besonders wichtig, wenn dem einzelnen Menschen individuelle Barrieren, zum Beispiel eine Erkrankung oder eben auch eine kulturelle oder soziale Barriere entgegenstehen. Eine der Vielfaltsdimensionen ist Hochbegabung und damit ich sie erkennen kann, muss ich zunächst mal um sie wissen. Und an diesem Wissen fehlt es häufig. Gar nicht so sehr aus Mutwillen, sondern weil das in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieherinnen und Erziehern einfach nicht vorgekommen ist. Und dann, wenn ich um dieses Phänomen Hochbegabung weiß, muss ich in der Lage sein, in einer Kita und Schule unter Ansehung maximaler Vielfalt, aber eben auch unter Berücksichtigung der Bildungsbedürfnisse Hochbegabter Angebote angemessen gestalten. Das heißt, ich muss die individuellen und spezifischen Bildungsbedürfnisse auch des hochbegabten Kindes, seine Entwicklungsvoraussetzungen und seine Ideen, seinen Weg zum Lernen und Leisten wollen, berücksichtigen. Und das gilt genauso für Schule. Es gibt keine altersgemäßen mittleren Normen, nach denen sich das Kind zu orientieren hat, nur individuelle Bezugspunkte des einzelnen Kindes, an denen sich Kindertagesstätten und Schulen orientieren müssen, um dem einzelnen Kind gerecht zu werden. Denn genau das ist deren Aufgabe. Viele können das auch gut. Zu den Expertisen der Karg-Stiftung gehören ganz viele Kindertagesstätten, gehören ganz viele Schulen, die es schaffen, das hochbegabte Kind oder kognitiv entwicklungsschnelle Kinder, wenn wir vom frühen Lebensalter sprechen, in den Bildungsalltag zu integrieren, indem sie um das Persönlichkeitsmerkmal Hochbegabung wissen und es angemessen im Förderalltag oder im schulischen Unterricht berücksichtigen.
Wo siehst du aktuell den größten Handlungsbedarf in der Begabungs- und Begabtenförderung?
Es ist schon was erreicht und wir dürfen als Karg-Stiftung auch ein wenig stolz darauf sein, dass wir daran mitwirken konnten, dass das hochbegabte Kind zur Kenntnis genommen wird und dass hochbegabte Kinder und Jugendliche im Bildungssystem gefördert werden können. Hochbegabung ist, anders als noch vor 20 oder 30 Jahren, kein Tabu mehr. Man kann darüber reden, ohne niedergebrüllt oder manchmal mutwillig missverstanden zu werden.
Schon mal ein wichtiger Schritt.
Das ist ein wichtiger Schritt und ich mache diese Aufgabe fast 20 Jahre. Mhm. Ich kann an der eigenen Biografie und an der Resonanz, die das Thema im öffentlichen, aber auch im politischen, im wissenschaftlichen, im medialen, aber auch im bildungspraktischen Diskurs findet, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es gibt auch tatsächlich, anders als noch vor 20 oder 30 Jahren, heute Feldexpertise, Angebote, Strukturen im Sinne von Piloten, die wissen, was ein hochbegabtes Kind ist und wie es geht. Aber bei den Piloten dürfen wir natürlich nicht stehen bleiben. Die Begabtenförderung muss als durchgängig, konsekutiv und allumfassend im gesamten Bildungssystem hinterlegt sein, denn es darf natürlich nicht dem Zufall des naheliegenden Angebots überlassen werden, ob ein hochbegabtes Kind gefunden oder gefördert werden kann. Oder konkret, wenn es denn gefunden ist, kann es niemandem zugemutet werden, in ein Internat gepackt oder hunderte von Kilometern von seinem Wohnort aus beschult und betreut zu werden.
Du sprachst gerade die Lehrkräfte an, die das in ihrer Ausbildung eben noch nicht gelernt haben, sich mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Es wäre doch wunderbar, wenn angehende Lehrkräfte das in ihrer Lehrerausbildung ebenfalls erfahren würden.
Ja klar, Mirko, das ist richtig. Wir wissen auch aus Bildungswissenschaft und Bildungspraxis, dass die entscheidende Voraussetzung, der wichtigste Stellhebel für Veränderung, für Qualität im Bildungssystem, die Qualifikation der Menschen ist, die im Bildungssystem arbeiten. Auf dieser Grundlage sind sie in der Lage, Bildungsangebote angemessen, qualitätvoll, wirksam, gerecht zu gestalten. Und das gilt natürlich ebenso auch für das Thema Hochbegabung. Das ist einer der Gründe, weshalb sich die Karg-Stiftung ganz viel mit kluger, guter, praxisrelevanter Information, aber vor allen Dingen auch mit guter, praxisrelevanter, wirksamer Qualifikation im Thema Hochbegabung beschäftigt. Weil wir natürlich über die Verantwortung für Ausbildung, vor allen Dingen aber im Falle der Karg-Stiftung für Fort- und Weiterbildung, einen Schlüssel haben, nicht nur die Bildungswirklichkeit des einzelnen Kindes zu bearbeiten und zu verändern, sondern, wenn es gut gelingt, eine einzelne Einrichtung oder eine Struktur von Einrichtungen oder vielleicht sogar, wenn ich ins Jahr 2050 gucke, ein gesamtes Bildungssystem fit für das Thema Hochbegabung, fit für die Begabtenförderung mache. Und es kommt noch ein wesentlicher Punkt dazu. Hochbegabung und Begabtenförderung müssen gerade auch an die Orte, an denen man Hochbegabung nicht vermutet, an denen sie sonst keiner sucht. Kindertagesstätten und Schulen, die einen hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen haben, die aus schwierigen Lebensbedingungen, aus schwierigen familiären Umfeldern, die zu sogenannten Risikogruppen gehören, kommen. Also Orte mit einem hohen sozialen Prekariat, mit einem hohen Migrationsanteil und vor allen Dingen eben auch an nicht-gymnasiale Schulformen. Für die Karg-Stiftung ist das total selbstverständlich. Der Stifter und die Stifterin haben mit der Begründung einer Kindertagesstätte und einer Grundschule begonnen. Wir kommen gar nicht als Karg-Stiftung von den klassischen Orten der Begabtenförderung, dem Gymnasium als Schule der Begabte, sondern in Anerkenntnis, worum geht es? Menschen- und Bürgerrecht, konsekutiver Durchgang durch das Bildungssystem. Es ist natürlich besonders wichtig, früh zu beginnen in Kindertagesstätte und Grundschule und vor allen Dingen an Orte zu gehen, an denen man das hochbegabte Kind nicht vermutet. Denn wenn die Prämisse der Bildungswissenschaft stimmt, 2% aller Kinder und Jugendlichen sind hochbegabt, dann müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, warum wir sie nicht an allen Orten finden sollen.
Triffst du in deiner Arbeit mit Schulen, die bisher noch nicht mit dem Thema Begabungsförderung in Kontakt getreten sind, auf Widerstände?
Das kommt natürlich total häufig vor. Einer der Widerstände, denen die Karg-Stiftung ganz häufig entgegentreten muss, der aber oft auch am Anfang dann einer langen, gelingenden Beziehungskiste steht, ist: Hochbegabung, sollen wir das auch noch machen? Das passt hier nicht her, weil Hochbegabte haben wir nicht. Oder für die Hochbegabten haben wir hier gar keine Zeit. Wir haben so viele andere Probleme, dass wir vielleicht anerkennen, dass es ein hochbegabtes Kind gibt und dass wir uns darum auch noch kümmern müssten. Aber im Alltag hat das hier keine Chance auf Verwirklichung. Das ist ein Widerstand, eine Barriere, mit der die Karg-Stiftung ganz häufig zu Beginn konfrontiert wird. Wir nehmen das erstmal dann sehr sportlich an, sagen das nicht, aber denken, na, schauen wir mal, ob das so bleibt. Weil in der Tat ist es immer unser Ziel als Karg-Stiftung, in dieser Bildungseinrichtung über die Auseinandersetzung mit pädagogischem Handlungsalltag und der Potenzialorientierung, etwas, was jeder Pädagoge kann, ganz gleichgültig, ob ich über Hochbegabte oder Minderbegabte rede, was immer das sein mag, kommen wir mit der Einrichtung und den Menschen, die da handeln, ins Gespräch. Und dann merken die plötzlich, dass die in ihrem Container Hochbegabung etwas anzubieten haben, wofür sie eigentlich eine tiefe Sehnsucht haben. Nämlich auf Begabungen von Kindern aufmerksam zu werden und über diese Begabung einen Beitrag für deren gelingende Bildungsbiografie zu leisten. Kinder und Jugendliche müssen rechnen, lesen, schreiben lernen. Das ist vollkommen klar. Jeder Mensch, der ein deutsches Bildungsangebot durchläuft, muss mit einem passablen Standard dieser Grundfertigkeiten versehen werden. Aber Bildung funktioniert immer dann, wenn wir herausfinden, was diesen Menschen spezifisch interessiert, wofür er spezifisch brennt, wo spezifisch seine Potenziale liegen. Und wenn wir ihn auf diese individuelle Begabung ansprechen, dann läuft das. Dann performt er. Und das weiß jeder Pädagoge, jede Pädagogin. Und deshalb geht es manchmal in unserer Arbeit zunächst gar nicht um Hochbegabung, sondern nur im allgemeinen Sinn um gutes pädagogisches Handeln. Das hilft dann auch den hochbegabten jungen Menschen in dieser Schule am allermeisten. Aber so können wir immer Barrieren oder Vorbehalte gegenüber dem Thema Hochbegabung oder auch der Begabtenförderung als Zusatzaufgabe, als Add-on in Schule entgegnen und letzten Endes ein gelingendes Projekt zur Entwicklung dieser Schule in gutem pädagogischen Handeln, in qualitätvoller pädagogischer Arbeit, eben in Begabtenförderung erreichen.
Zum Abschluss unserer ersten Podcast-Folge. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste sich im Bildungssystem sofort ändern? Welche Visionen hast du für die Begabungsförderung in Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ich habe mal für einen großen deutschen Politiker gearbeitet, das ist schon länger her. Der hat gesagt, wer Visionen hat, der gehört zum Arzt und nicht in Verantwortung. Er selbst hat das nicht so ernst genommen. Ich glaube eher, dass man Visionen braucht, um den Blick nach vorne zu richten und unter allen Fairnissen des Alltags, der Herausforderungen, der Schwierigkeiten, die Zeiten sind gerade nicht ganz einfach, den Blick in die Zukunft nach vorne und auf ein positives Leitbild auszurichten. Auch wenn wir wissen, dass wir möglicherweise dieses Ideal nicht vollständig erreichen werden, ist es wichtig, solche zu haben. Und ich als Vorstand der Karg-Stiftung, aber eben auch die Karg-Stiftung selbst und alle Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, haben eine Vision. Und es ist ein Bildungssystem, in dem der einzelne junge Mensch und seine Möglichkeiten im Mittelpunkt allen Bildungshandelns stehen. Stattdessen passen wir aber den einzelnen jungen Menschen, dem System, seinen Normen und Routinen an. Bildung ist in Deutschland eine Ordnungsaufgabe. Wir denken von altersgemäßen mittleren Normen, was Kinder und Jugendliche können müssen, und versuchen sie auf dieses Ordnungssystem und diese Normen hin an- und einzupassen, wenn es passabel läuft, sie auf diese Norm hin zu entwickeln. Wenn wir auf die wirklich erfolgreichen Bildungssysteme auch im internationalen Vergleich gucken, und es gibt tatsächlich einige, dann sind das Bildungssysteme, die das Kind mit seinen Begabungen unbedingt in den Mittelpunkt allen Bildungshandels stellen. Wenn ich in Deutschland fragen würde, Bildungspolitik, Bildungswissenschaft und Bildungspraxis, dann würden mir ganz viele bestätigen, ja, das muss so sein, das soll so sein und das machen wir doch jeden Tag. Mhm. Aber konkret gibt es ganz viel gute Praxis in Deutschland, in der das einzelne Kind und sein Bildungsbedürfnis in den Mittelpunkt gestellt wird. Aber für das ganze Bildungssystem gedacht, bleiben das Piloten, bleiben das Inseln des Gelingens, bleiben das Orte, an denen Dinge mehr oder weniger zufällig mal gut laufen. Mhm. Es braucht ein Bildungssystem, das insgesamt vom Menschen und dessen Bildungsbedürfnissen ausdenkt. Es geht darum, wirklich Ressourcen, Steuerung, Gesetze, aber auch Pädagogik im praktischen Alltag vollständig an den Bildungsbedürfnissen des einzelnen Kindes und seinen Begabungen auszurichten. Erst dann wird das Menschenrecht eigentlich auf Bildung und die allseitige Entfaltung aller Talente auch für das hochbegabte Kind eingelöst werden können. Ich bin noch jung genug, um vielleicht einen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels leisten zu können, um vielleicht gerade auch in den nächsten Jahren ein Bildungssystem zu erleben, als Karg-Stiftung mitgestalten zu können, das das Kind und den Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, ein Stück weit zubewegt und das Begabungen anerkennt und Begabungen fördert.
Vielen Dank, Ingmar, für das Gespräch und für die klaren Einordnungen rund um Hochbegabung, Förderung und das Recht auf Bildung.
Danke, Mirko.
Ich habe heute aus dem Gespräch mitgenommen, dass Hochbegabung nicht nur eine Frage von besonderen Fähigkeiten ist, sondern immer auch eine Frage von guter Förderung und davon, wie ernst wir das Recht auf Bildung nehmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@karg-stiftung.de. Bis zum nächsten Mal bei Karg Perspektiven.
Das war Karg Perspektiven. Bildung, Begabung, Potenziale. Der Podcast über Hochbegabung und gute Bildung. Eine Produktion von Pool Artists. Mehr zur Arbeit der Karg-Stiftung findet ihr auf karg-stiftung.de. Thank you.